Ich habe die Predigt überschrieben mit Darf er das? Ich könnte auch einfach schreiben Theodizee oder die Frage nach dem Leid. Ich habe jetzt mal anders gefragt, darf er das? Ihr wisst, die Frage nach dem Leid fängt bei verschiedenen Leuten an verschiedenen Punkten an. Beim einen oder anderen vielleicht schon bei der Länge der Predigt. Wenn der Prediger nach 40 Minuten sagt, ich wollte eigentlich noch 3 Punkte bringen, aber Jesus sagt mir gerade, ich soll für heute aufhören. Und dann der Chorleiter aufspringt und sagt, hey, lasst uns feiern und lasst uns das Lied singen, welch ein Freund ist unser Jesus. Ich weiß nicht, ob es unser letzter Gottesdienst ist. Vielleicht war das prophetisch, ja. Vielleicht feiern wir auch nächstes Jahr weitere Gottesdienste. Ich weiß es noch nicht. Aber wir wollen ihn auf jeden Fall feiern, als wäre es unser letzter Gottesdienst, würde ich sagen. Wie ist Gott? Wie ist Gott? An Weihnachten wird ja Gott so ganz zum Anfassen nah. Und ich hatte an Weihnachten wieder den Liebes-Overkill. Das ist, ja, so die Weihnachtstage, wenn du das Gefühl hast, Gott kommt dir nah, alles ist schön und alles ist rosa. Und ich weiß, es ist nicht bei allen Leuten so. Und der eine oder andere kommt bestimmt aus der Weihnachtszeit und sagt mir, boah, bleib mir damit dran. Ja? Ich reagiere darauf allergisch. Und wenn ich dann so viel auf einmal kriege, dann kriege ich Ausschlag. Und sicherlich sagt auch der eine oder andere, hey, wenn ich auf das Jahr 2019 zurückblicke und mir sagt einer, Gott meint's gut mit dir, das läuft mir nicht so glatt runter. Wie ist Gott? Ich möchte heute über Gott sprechen. Das ist nicht weiter verwunderlich. Ihr sitzt in einem Gottesdienst. Ich habe Theologie studiert. Ich kann also weder zum Thema Ottomotor als noch zum Thema Industrie 4.0 oder zu bedrohte Tierarten viel Sinnvolles sagen. Also lasse ich's und rede lieber über Gott. Und dennoch, glaube ich, komme ich irgendwo an die Grenze dessen, was ich sagen kann. Auch wenn ich mir einbilde, ich so ein schwarzes, leeres Loch bleibt und ich sagen muss, da verstehe ich ihn nicht. Und solche Dinge lassen sich oft, ich sag mal, mit einfachen Floskeln kaschieren. Und es funktioniert gut bis zu dem Moment, in dem ich in einer Extremsituation bin. Und unter Druck unterscheide ich mich nicht groß von einem Apfel. Ein Apfel unter Druck kommt Apfelsaft raus. Bei mir kommt kein Apfelsaft raus, aber bei mir kommt auch das raus, was wirklich in mir steckt. Und das ist nicht immer unbedingt super. Heute Morgen soll es um einen Kerl gehen, bei dem unter Druck auch das rauskommt, was in ihm steckt. Einer, an dem Gott schnitzt. Und Gott schnitzt ziemlich heftig an ihm. Er ist eigentlich ein feiner Kerl. Fromm, gottesfürchtig. Und in einer Extremsituation seines Lebens erlebt er Gott neu. Hiob 42. Und Hiob antwortete dem Herrn und sprach, ich erkenne, dass du alles vermagst. Und nichts, das du dir vorgenommen hast, ist dir zu schwer. Wer ist es, der den Ratschluss verhüllt mit Worten ohne Verstand? Darum habe ich ohne Einsicht geredet, was mir zu hoch ist und ich nicht verstehe. So, höre nun, lass mich reden. Ich will dich, Gott, fragen, lehre mich. Ich hatte von dir nur vom Hörensagen vernommen, aber nun haben meine Augen dich gesehen. Darum gebe ich auf und bereue in Staub und Asche. Gerade war Weihnachten. Gerade noch. Und ich habe wieder mal eine der umstrittensten Geschichten der ganzen Bibel gehört, glaube ich. Eine große Wahrheit, an der sich die Geister scheiden, die Jungfrauengeburt. Und ich finde, die Jungfrauengeburt sagt viel über unser Gottesbild aus. Kann Gott das? Kann Gott das? Tut Gott das? Hab ich einen Gott, der alles tut und alles kann? Oder habe ich einen Gott, der das zwar tun könnte, aber nicht tut? Stoße ich mich dran? Wenn ja, warum? Weil mein Gott sowas nicht tut? Oder weil Gott, mein Gott sowas tut, aber es bei mir nicht tut? Kann ich ihm das verzeihen? Oder spreche ich ihm schlichtweg ab, dass er das kann? Oder gestehe ich ihm ein, dass er das theoretisch kann, aber ich spreche ihm ab, dass er es praktisch tut? Wir stehen kurz vor Silvester. Ein Jahr endet. Ihr habt ein weiteres Jahr mit mir als Jugendpastor durchgehalten. Ihr habt ein weiteres Jahr eures Lebens verlebt. Ihr habt ein weiteres Jahr mit Erlebnissen gefüllt. Ich habe ein weiteres Jahr in meinem Leben Gott handeln sehen. Ich glaube, das kann ich so sagen. Und alles in allem bleibt es trotzdem eine Geschichte, ein Weg, den Gott mit mir geht. Und ich habe jetzt gerade eine Wegstrecke mit Rückenwind zurückgelegt. Ich glaube, das ist fair, das so zu sagen, wenn man so ein Thema bepredigt. Es geht mir gut und ich würde mir schwer tun, anderes zu behaupten. Und doch weiß ich, dass viele von euch vielleicht andere Erfahrungen im letzten Jahr gemacht haben. Und wir hatten in der letzten Zeit im U-Punkt, also hier in der Jugendgruppe, eine Predigtreihe zum Thema Gottesbilder. Und die hat mich inspiriert, gerade an der Jahreswende vielleicht mal vor- und zurückzuschauen und zu fragen, hey, mit welchem Gottesbild kommst du eigentlich aus dem letzten Jahr? Was ist da noch da und wie gehst du ins neue Jahr? Die Souveränität Gottes. Hiob, 42 Kapitel lang, kämpft Hiob. Und am Ende gibt er groß bei. Ich finde, er gibt nicht klein bei. Hiob erkennt, Hiob bereut und Hiob wächst. 42 dramatische Kapitel. 3 Reden seiner Freunde, 4 Reden seines Freundes Elihus, der hat es besonders wichtig. Und 4 Kapitel, in denen Gott persönlich spricht. Alles in allem 38 Kapiteln, in denen wahnsinnig viel geredet wird. Über Gottes Souveränität. Ich weiß nicht, habt ihr Hiob mal gelesen? Es ist faszinierend. Und bedrängend. Und bedrückend. Wenn ihr es nicht getan habt, dann macht's mal. Und immer, immer, immer wieder bricht bei Hiob die Frage auf, darf er das? Kann er das? Ist ja gar nicht die Frage. Offensichtlich kann er es. Die Frage ist, darf er das? Und ich habe schlechte Nachrichten für dich und für mich, fürchte ich. Er darf das. Deshalb ist er Gott. Souverän. Leicht zu sagen. Andere Frage, kann ich das so stehen lassen? Solange es Hiob betrifft schon, gell? Wird doof, wenn es mich betrifft. Hiob tut sich schwer damit, es so stehen zu lassen. Komisch, oder? Er hat ja nur seine Familie, seinen Besitz, seine Gesundheit und alles, was ihm wichtig war, verloren. Der soll doch mal ein bisschen genügsam sein. Okay. Das Buch Hiob stellt die Frage, darf Gott in seiner Souveränität auch Dinge machen oder zulassen, die mir offensichtlich nicht okay erscheinen? Das Denken bis dahin ist ja ganz viel vom sogenannten Tun-Ergehens-Zusammenhang geprägt. Heißt was? Heißt, wenn du etwas Schlimmes tust, dann hol dich das wieder ein. Dafür steht Gott. Also du fährst bei Rot über die Ampel, dann knallt dir wahrscheinlich einer als nächstes vor die
Motorhaube. Dann hast du ein Problem. Und so ticken auch weite Teile unseres Denkens heute, glaube ich. Gott, so als riesiger, spielneutraler Richter im riesigen Spiel des Lebens. Der, der es mit allen gut meint. Und wenn er einen vergisst, macht ja nichts. Wir haben ja immer noch ein paar Milliarden Menschen, die ihn daran erinnern können. Und die auch ziemlich gut sind, es zu tun, glaube ich. Vor allem dann, wenn es uns selber betrifft. Was ich schon Diskussionen geführt habe mit Leuten, die gesagt haben, Gott hat mich enttäuscht. Und das glaube ich. Ich glaube, Gott kann uns enttäuschen. Klammer auf. Ist es wirklich Gottes Job, keinen zu enttäuschen? Fragezeichen. Klammer zu. Aber wie kann denn das sein, dass ein liebender Gott böse Dinge zulässt? Oder ich könnte die Frage ja auch mal umdrehen. Wie kann es denn sein, dass ein gerechter Gott mich mit sowas durchkommen lässt? Wie kann es sein, dass es Gott so gut mit mir meint? Obwohl ich so viel Murks mache. Ist Gott etwa nicht gerecht? Ich glaube, Hiobs Problem und auch mein Problem liegt ganz oft im Verständnis von dem Satz, Gott tut alles zu meinem Besten. Und ich möchte diesen Satz heute mal in drei Ebenen ergründen. Keine Sorge, ich schaff's hier irgendwann wieder raus. Was er ist und was er nicht ist. A, Gott tut alles zu meinem Besten, heißt Gott tut alles, was ich will. Ist ein Papiertiger, ich weiß. Quasi, er schickt mich in die Süßigkeitenfabrik. Meine Oma hat immer eine nette Kinderliederverballhornung gesungen von Wem Gott will rechte Gunst erweisen. Vielleicht kennt ihr die. Wem Gott will rechte Gunst erweisen, den schickt ihr in die Wurstfabrik. Den lässt er von der Wurst abbeißen und gibt ihm noch einen Zipfel mit. Das ist Gott. Wenn er es gut mit mir meint, dann segnet er einfach nochmal obendrauf. Und ich merke, dieses Gottesbild scheitert leider schon an der einfachsten Art meines Alltags. Das ist so der klassische Talisman-Gott, der göttliche Hotelpage, der bereitsteht, um mir meine Wünsche von den Lippen abzulesen. Dann heißt, so groß ist mein Gott, ungefähr wie, so viel wie so stark ist mein Auto. Dass es den Gott so nicht gibt. Dass Gott mehr sein muss, merke ich spätestens in dem Moment, in dem mein Nachbar für den anderen Fußballverein ist und wir beide beten. Und ich mir Gott vorstelle, der dann im Himmel steht. Deshalb gehen wahrscheinlich so viele Spiele dann irgendwie doch unentschieden aus. Und doch schleicht sich durch die Hintertür bei mir auch immer wieder Teile dieses Gottesbildes ein. Wo ich erwarte, dass Gott meine Ideen schon gut findet, weil sie sind ja gut gemeint. So frei nach dem Motto, ach komm Gott, so hoch kann deine Wolke doch gar nicht sein, dass du das Problem nicht auch siehst und meine Lösung gut findest. B. Gott tut alles zu meinem Besten heißt, Gott tut alles zu meinem Besten, aber er schickt mich nicht in die Süßigkeitenfabrik, sondern er ist der strenge Vater, der mir auch mal die Süßigkeiten wegnimmt, wenn er weiß, dass ich mir sonst den Magen verrenke. Der ziehende Gott. Nachsichtig, aber auch konsequent. Und hier finde ich mich viel wieder und ihr euch wahrscheinlich auch. Das ist die Ebene, auf der ich gerne mit Gott anfange zu diskutieren. Und wo ich sage, doch, doch, Gott, es wäre absolut vernünftig, dass ich das Pony bekomme. Weil wenn ich das Pony hätte, wäre ich alles in allem viel ausgeglichener und besser gelaunt. Und dann würde ich wahrscheinlich auch mehr für die Schule lernen, weil ich ja besser drauf bin. Und dann würde ich bessere Noten schreiben. Und mit besseren Noten würde ich genau den Abschluss machen, den du für mich vorbereitet hast. Du siehst, ich brauche ein Pony. Und es ist auch die Ebene, auf der ich gerne anfange, Gott zu verteidigen. Doch, doch, das war zu meinem Besten. Das fällt mir zwar gerade richtig schwer, das zu sehen, aber doch, das musste passieren, weil erst dadurch habe ich verstanden, dass klar, es war schlimm, aber dann haben sich 3 Menschen bekehrt, die sich sonst bestimmt nicht bekehrt hätten. Was weiß ich, ob sich diese 3 Menschen bekehrt hätten? Keine Ahnung. Vielleicht hätte Gott auch einen anderen Weg gehabt. Vielleicht ist es manchmal nicht so einfach. Muss ich Gott wirklich verteidigen? Hiob macht es nicht. Seine Freunde machen das, die sind da ganz gut drin. Hiob macht es nicht. Er greift ihn ziemlich hart an. C. Gott tut alles zu meinem Besten. Aber er ist ein souveräner Gott. Ein Gott, dessen Denkstrukturen außerhalb meiner Denkstrukturen liegen. Ein Gott, der außerhalb unserer 3 Dimensionen agiert. Für den es kein Gestern und kein Morgen gibt, sondern nur und gleichzeitig. In Jesaja 55 spricht Gott. Und er kommt dem, was er bei Hiob in 4 Kapiteln als mächtige Rede aufbaut, recht nahe, wenn er ganz trocken und kurz formuliert. Denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr. Sondern so viel der Himmel höher ist, denn die Erde. So sind auch meine Wege höher, denn eure Wege und meine Gedanken, denn eure Gedanken. Ein Gedankenspiel, das mich sehr fasziniert hat in der Vorbereitung für den Input, für den U-Punkt. Und ich weiß nicht mehr genau, von wem es kommt. Ich habe erst in meiner Predigtvorbereitung aufgeschrieben, es kommt von meiner Frau. Sie hat es dann dementiert und hat gesagt, sie war es nicht. Also ganz genau weiß ich es nicht. Ich glaube, ich saß mit Silas zusammen. Vielleicht habe ich mich auch mit Joram mal drüber unterhalten. Also wer auch immer sich jetzt schuldig fühlt, darf sich gerne nachher dazu bekennen. Habt ihr euch mal gefragt, wie für ein Strichmännchen die 3. Dimension wirkt? Okay, ihr diskutiert es gerade aus, von wem kam es? Von Uffi? Ich hab's etwas abgeändert. Aber nehmen wir mal an, wir hätten hier Hiob. Oh, und mir fällt meine Brille aus dem Gesicht. Hiob ist da so unterwegs, ja? Er marschiert. Noch ist alles gut. In dieser Richtung. Hiob nimmt genau die 2 Dimensionen wahr, in die ich ihn als Gott Zeichner reingesetzt habe. Das ist seine Welt. Die 3. Dimension kann er nicht wahrnehmen. Er ist ja zweidimensional. Er ist ja ein Strichmännchen. Blöd gelaufen. Was er nicht weiß, ist, dass unsere Welt 3-dimensional ist und dass ich die 3. Dimension sehr wohl wahrnehmen kann. Wie groß wird wohl Hiobs Welt, wenn ich das Blatt hinten zusammenklebe? Wie weit kann Hiob laufen? Ziemlich weit, gell? Plötzlich ist Hiobs Welt unendlich. Weil Hiob 2-dimensional denkt. Weil Hiob nur 2-dimensional wahrnimmt. Was Hiob nicht weiß und was Hiob auch nicht sieht, ist, dass außerhalb seiner Welt eine dritte Dimension existiert. Und dass ich von außen drauf schauen kann. Hiob kann aus seinen zwei Dimensionen nicht raus. Ich kann aber in seine zwei Dimensionen reinwirken. Und ich kann ihm Zeichen geben. Jetzt mal angenommen, ich würde ihm sagen, hier ist Ende. Das Ende. Dann könnte Hiob, wenn er klug ist, und er kommt zum zweiten Mal an den Punkt vorbei, wo steht, hier ist Ende, daraus schließen, dass er sich wohl im Kreis bewegt hat. Damit könnte Hiob was verstehen über die Existenz der dritten Dimension. Er könnte sich aber nicht in ihr bewegen. Was, wenn meine ganze Logik eine Logik ist, die geschlossen in unseren drei Dimensionen bleibt? Und wenn ich einem Gott begegne, dessen Logik nicht unlogisch ist, sondern einfach nur unsere drei Dimensionen bei weitem überschreitet. Wie begegne ich einem Gott, dessen Gedanken nicht meine Gedanken sind? Wie begegne ich einem Gott, dessen Denkdimensionen meine bei weitem überschreiten? Für den Dinge logisch sein können, die für mich nicht mehr logisch sind. Was will dieser Gott von mir? Und wie kann ich ihm vertrauen? Gar nicht. Doch, Susanne widerspricht mir schon. Natürlich. Gar nicht, es sei denn, er zeigt es mir. Ich kann ihn von mir aus nicht ergründen. Ich kann aus meinen Denkdimensionen nicht raus. Und ich kann Gott nicht verstehen. Es sei denn, er zeigt es mir. Und da sind wir wieder bei Weihnachten. Und bei einem Gott, der in unsere zwei Hiob-Dimensionen reinkommt und sagt, aber ich mal's dir auf. Es funktioniert nicht mit allem. Ja, dreidimensionale Körper zweidimensional darzustellen ist relativ schwierig und es bleibt eine Krücke. Aber ich zeig's dir, wie es funktioniert. Und ich komme dir ganz nahe, weil du kannst es nicht. Du kannst aus deinen zwei Dimensionen Blatt nicht raussteigen. Deshalb bist du Geschöpf und ich bin Schöpfer. Aber ich zeig's dir, so gut wie es geht. Und Hiob antwortet dem Herrn und sprach, ich erkenne, dass du alles vermagst und nichts, was du dir vorgenommen hast, ist dir zu schwer. Wer ist es, der den Ratschluss Gottes verhüllt mit Worten ohne Verstand? Darum habe ich ohne Einsicht geredet, was mir zu hoch ist und ich nicht verstehe. Was ist Hiobs Schuld? Dass er Dinge in seinem Leben falsch gemacht hat, das dementiert er ja. Und sagt, ich habe nichts falsch gemacht. Und Gott gibt ihm recht. Aus Hiobs Sicht, mal mindestens, hat Hiob nichts falsch gemacht. Das ist der Wahnsinn, oder? Der ist echt auf einem guten Weg. Dass er Gott anklagt, glaube ich auch nicht. Gott nimmt ihm das ja offensichtlich nicht krumm, dass er es tut. Ich glaube, Hiobs Fehler ist auch mein Fehler, den ich ganz oft mache. Nämlich, Gott zu meinen, Gott bewerten zu können und Gott sagen zu dürfen, wo er richtig liegt und wo er falsch liegt. Und wenn nicht immer so pauschal, dann doch zumindest tief in mir drin. Wenn mein Moralseismograph ausschlägt und sagt, hey Gott, das war echt daneben. 42 Kapitel braucht Hiob. 42 Kapitel. Um nicht mehr von sich aus auf die Situation zu schauen, sondern von Gott aus. Um zu einem Gottesbild zu finden, bei dem er Gott immer noch nicht sagt, hey, das war super, wie es gelaufen ist. Aber wo er sagt, okay, es ist gelaufen, wie es gelaufen ist. Und ich bin damit nicht glücklich. Aber ich gestehe dir zu, dass du Gott bist. Trotz alledem. Und dass ich dir nicht besser sagen kann als du selbst, was richtig und was falsch ist. Gott. Gott heißt außerhalb Hiobs Gerichtbarkeit. Außerhalb seines Verstandes. Außerhalb seiner zwei Dimensionen. Und ihm doch ganz nah. Weil er sich ihm offenbart. Nicht, weil Hiob ihn ergründen könnte. Nicht, weil ich in meinem Kopf so weit bin, dass ich Gott jetzt vollends verstanden habe und deshalb weiß, wie er reagieren wird. Sondern weil Gott seinen Versprechen treu ist und ich deshalb damit rechnen kann, dass er sie erfüllt. Selbst dann, wenn ich nicht verstehe, warum er so handelt, wie er handelt. Gott nimmt Hiob nicht übel, dass er ihn anklagt. Im Gegensatz zu seinen Freunden ist Hiob nicht schnell mit einer Erklärung um die Ecke, wie Gott ist und wie Gott funktioniert, sondern er lässt Gott Gott sein. Und was macht Hiob in der Krise? In der Krise sucht Hiob Gottes Angesicht. Kapitel um Kapitel. Bettelt er um eine Antwort Gottes. Und als er sie dann endlich bekommt, scheint die Antwort Gottes wenig zufriedenstellend. Gott geht überhaupt nicht auf diesen Rechtsstreit ein, den Hiob von ihm fordert. Er antwortet nicht, warum das passiert ist, und er erklärt sich nicht. Er weist ihm einfach nur seinen Platz in der Schöpfung zu und sagt, es tut mir leid, es liegt außerhalb deiner Denkdimension. Kann Hiob das sehen? Kann Hiob sehen, dass die Sache doch irgendwie gerecht war? Nein, kann er nicht? Kann er nicht. Und ich glaube, das ist das Realistische an Leid. Es gibt Dinge in unserem Leben, wo wir nicht sagen können, ich kann sehen, dass es gerecht war. Gibt's nicht. Ist nicht so. Ist innerhalb meiner Logik nicht machbar. Und es wäre ein Kurzschluss zu behaupten, dass es irgendwie funktionieren muss. Dann redet der Herr mit Hiob. Hiob 38. Und er antwortet ihm aus dem Sturm, wer bist du, dass du meine Weisheit anzweifelst mit Worten ohne Verstand? Tritt mir gegenüber und antworte mir wie ein Mann auf meine Fragen. Wo warst du, als ich die Fundamente der Erde legte? Sag es doch, wenn du so viel weißt. Wer hat ihre Maße festgelegt und wer die Messschnur über sie gespannt? Du weißt es doch, oder etwa nicht? Worin sind die Pfeiler der Erde eingesenkt und wer hat ihren Grundstein gelegt? Damals sangen alle Morgensterne und die Göttersöhne jubelten vor Freude. Wer schloss die Schleusentore, um das Meer zurückzuhalten, als es hervorbrach aus dem Mutterschoß der Erde? Wer? Ist Gott hier zynisch? Ich finde, es klingt zynisch. Ist er gemein? Herablassend? Ich finde, es fühlt sich manchmal so an. Und trotzdem glaube ich, er ist weder das Erste, noch das Zweite, noch das Dritte. Er mutet Hiob einfach nur eine Wahrheit zu, die dieser ungern hören möchte. John, du bist nicht Gott. Und du wirst meinen Ratschluss nie verstehen. Du wirst ihn nicht verstehen. Und das musst du auch nicht. Weil du mein Geschöpf bist. Und weil ich dir sage, dass ich dich liebe, halt dich daran. Aber du wirst es nicht verstehen. Nicht innerhalb von Zeit und Raum. Nicht in deinen drei Dimensionen. Hiob geht stärker aus der Krise weil er sich entscheidet, Gott trotzdem zu vertrauen. Nicht, weil es ihm leicht fällt, bestimmt nicht. Sondern, weil er sich entscheidet, Gott Gott sein zu lassen. Und er bekommt eine Antwort, die sich bestimmt nicht pauschalisieren lässt. Und bei der bestimmt nicht jeder sagt, okay, jetzt passt's für mich. Für Hiob passt's. Es ist die Antwort, die Hiob wieder schlafen lässt. Gottes Ratschluss ist Gottes Ratschluss. Der ist nicht bis ins Letzte zu verstehen und nicht bis ins Letzte für mich einsichtig. Aber er ist da. Wenn Gott sich seinem Volk zum ersten Mal vorstellt und seinen Namen nennt, dann sagt er, ich bin, der ich bin. Und er sagt gleichzeitig, weil das Hebräische schillert, ich bin da. Das ist kein schlechter Platzhalter, à la, hier könnte ein besserer Name stehen, den ich später mal eintrage. Sondern das ist ein doppeltes Statement Gottes, was er ist. Ein Statement zu seiner Freiheit und ein Statement zu seiner Treue. Ich bin, der ich bin. Das wird dem Volk Israel oft genug begegnen. Dass Gott ist, wer er ist. Und dass er sich nicht erklären lässt. Und dass er sich nicht in die Hosentasche packen lässt. Und dass es nicht möglich ist, ihn ganz zu ergründen. Weil Gott ist, der er ist. Aber ich bin auch da. Weil ich es dir zusage. Und weil ich zu meinen Zusagen stehe. Und sie sind es, die dir garantieren, dass du dich auf mich verlassen kannst. Kannst du? Ja, weil ich es sage. Nicht, weil du es immer gleich sehen und verstehen kannst. Ergibt es Sinn? Für mich ergibt es Sinn. Ich hoffe, dass es für euch Sinn ergibt. Deshalb kann ich ihn noch lange nicht durchschauen. Manches scheint mir verständlich und manches nicht, weil Gott Gott ist. Aber es erklärt mir, warum es manchmal klüger ist, ihm zu vertrauen als meinem Verstand. Auch wenn ich absolut der Meinung bin, dass mein Verstand sagt, dass es sinnvoller wäre, linksrum zu gehen. Der Unterschied zwischen einem wie Hiob und einem, der für alle Zeit mit Gott bricht, bleibt nur ein kleines Detail. Vertraust du ihm? Auch da, wo sein Ratschluss höher ist als dein Verstand, vertraust du ihm? Rennst du mit deinen Fragen weiter zu ihm? Oder sperrst du ihn in deinen zwei Dimensionen ein und sagst, da gibt es keinen Sinn mehr, dann kann es auch nicht mehr sein? Kannst du das? Gott mehr vertrauen als deinem Verstand? Ich weiß nicht, ob ich es kann. Aber Hiob lehrt mich einen Gott, der mir genau das ans Herz legt. Nicht deshalb, weil er mich nicht leiden kann. Nicht deshalb, weil er es mir extra schwer machen möchte. Sondern weil er mich liebt. Nicht deshalb, weil er mich ärgern will, sondern weil ich Geschöpf bin und er Gott. Für mich ein Vorsatz fürs nächste Jahr. Nicht mein ganzes Leben anders strukturieren, nicht alle Dinge anders machen, sondern Gott mehr Gott sein lassen. Und anzuerkennen, dass seine Gedanken höher sind als meine. Und Hiob antwortet, so höre nun, lass mich reden, ich will dich fragen. Lehre mich. Ich habe von dir nur vom Hörensagen vernommen, aber nun hat mein Auge dich gesehen. Darum gebe ich auf und ich bereue in Staub und Asche. Amen.